Ja, guten Morgen auch von mir. Falls sich jemand wundert, was das für komische Schnörkel sind, die da stehen, das sollte Fasi sein. Ich habe es auch kontrollieren lassen nochmal, weil ich denke, es ist ganz gut. Wir haben viele Geschwister und Freunde, die Fasi sprechen und da kann man, das gibt ja heute viele Möglichkeiten, kann man ja auch mal ein bisschen vielleicht zum Verständnis noch beitragen. Das Thema ist ja durchhalten. Advent. Advent, das ist das lateinische Wort für er kommt. Wir haben am letzten Sonntag darüber nachgedacht, dass Jesus vor etwa 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist und dass es deswegen wichtig ist, dass wir in dieser Zeit des Advents anhalten, stehen bleiben, darüber nachdenken, was es bedeutet. Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes, ist in diese Welt gekommen, um dich und mich zu suchen. Er kam, um uns die Tür zum Vater zu öffnen. Und Jesus kam klein und unscheinbar in diese Welt. Sigi hat gesagt, Gott kommt meistens nicht mit Getöse. Habe ich mir aufgeschrieben. Und es stimmt. Aber das ist nur die eine Seite. Heute wollen wir darüber nachdenken, dass Advent, also er kommt, noch eine andere Seite hat. Advent erinnert uns nicht nur daran, dass Jesus vor 2000 Jahren gekommen ist. Wir denken hier auch daran, dass er einmal sichtbar und in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und dann kommt er mit Getöse. Sichtbar, erlebbar für alle Menschen auf dieser Welt. Dann kommt er mit seiner ganzen Macht und seinen himmlischen Heerscharen. Und dann werden alle Augen ihn sehen und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Am letzten Sonntag begann ja das neue Kirchenjahr. Sigi hat es auch gesagt schon. Das Kirchenjahr geht zunächst mal der Geschichte von Jesus nach auf dieser Erde. Wir feiern sein Kommen an Weihnachten, an Ostern denken wir an sein Sterben und Auferstehen. Dann kommt Himmelfahrt, wo wir an seine Rückkehr zum Gott, dem Vater, denken, daran, dass er jetzt der König ist, der auf dem Thron sitzt, der sein Reich aufrichtet. Und schließlich erinnert Pfingsten uns daran, dass Gottes Heiliger Geist jetzt schon hier unter uns und in uns lebt. Gottes Reich beginnt sozusagen in uns Gestalt anzunehmen. Und dann hat man den Eindruck, jetzt müsste eigentlich das Kirchenjahr fertig sein. Ja? Also ist da alles gesagt. Aber es ist gerade mal die Hälfte ungefähr des Kirchenjahres rum. Wir sind auch mit Gottes großem Plan noch nicht am Ende. Und auch das wird an diesem Kirchenjahr sichtbar. Am Ende des Kirchenjahres steht der Sonntag, an dem wir in ganz besonderer Weise daran denken, dass es eine Ewigkeit gibt. Darüber hat Willi vor 2 Wochen gepredigt. Der Ewigkeitssonntag, der hat 2 Blickrichtungen. Die eine ist allen klar. An diesem Sonntag denken wir an unsere Sterblichkeit. Wir erinnern uns an Freunde, Bekannte, Familienangehörige, die gestorben sind. Und hoffentlich vergessen wir nicht, dass auch wir eines Tages sterben werden. Aber es gibt noch eine andere Blickrichtung dieses Tages. Nicht nur unser eigenes Leben hat ja irgendwann ein Ende, sondern auch diese Welt hat ein Ende, hat ein Ziel. Jesus Christus, der jetzt im Himmel auf dem Thron sitzt, der wird einmal wiederkommen. Er wird den Tod ein für alle Mal besiegen und sein Reich aufrichten. Das Neue Testament ist voll mit Ankündigungen dieser Wiederkunft von Jesus. Jesus selbst hat es immer und immer wieder gesagt. Er sagt, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr wiederkommt. Seid wachsam. Ich habe ein paar Bibelstellen aufgeführt, man könnte noch viel mehr aufführen. Das ist das, wo es wörtlich so steht. Aber Jesus hat so oft gesagt, in Gleichnissen, immer wieder. Und es sind 2 Dinge, die dabei wichtig werden. Das erste ist, niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Und das zweite, seid deswegen alle Zeit bereit und wachsam, denn er kommt ganz sicher wieder. Und übrigens, Auch wenn du vielleicht seine Wiederkunft nicht erleben wirst, wirst du einmal vor ihm stehen. Und da das jederzeit sein kann, ist Wachsamkeit auf jeden Fall der richtige Weg. Es hat ja keiner gestern gewusst, dass er heute hier sein wird. Die Ausrichtung unseres ganzen Lebens auf diesen Herrn, vor dem wir eines Tages stehen werden, das ist Wachsamkeit. Und darum soll es heute auch gehen. Durchhalten, das ist unser Thema. Und zwar nicht so ein Durchhalten auf der letzten Rille. Das kennt man ja auch, wenn man irgendwo läuft oder so ein paar Runden gelaufen ist, so die letzten Meter, dass es auf der letzten Rille ins Ziel kommt. Nein, das meine ich nicht. Es geht nicht darum, irgendwie mit hängender Zunge und größter Anstrengung durchzuhalten, irgendwie, sondern zu warten, zu erwarten, ein Leben zu führen, das geprägt ist davon, dass Jesus wiederkommt. Ein Leben, das von einer lebendigen Hoffnung und Erwartung gefüllt ist und bestimmt wird. Und die Frage, die ich heute stellen will, ist, wie man richtig warten kann. Wie geht das? Ich will diese Frage in drei Schritten angehen. Ich glaube, um richtig warten zu können, muss man erstens eine lebendige Hoffnung haben. Man muss zweitens wissen, worauf man wartet. Wissen wir das eigentlich? Und drittens muss man richtig leben. Das Erste, eine lebendige Hoffnung haben. Hoffnung, das ist so ein schwieriges Wort. Ein Wort mit vielen unterschiedlichen Bedeutungen. Da gibt es so dieses Sprichwort, hoffen und harren macht manchen zum Narren. Oder da hat mal jemand gesagt, so ein großer deutscher Denker, er hat gesagt, zwischen dem Elend und dem Glück, da ist eine tiefe Kluft. Und die Hoffnung, die schlägt darüber die Brücke. Dummerweise hängt sie in der Luft. Und das heißt, diese Hoffnung, die trägt nicht. Die hält nicht. Immer wieder wird sie enttäuscht. Und ich meine, wer hätte das nicht schon erlebt? Auf was hat man nicht alles schon gehofft? Auf Gesundheit, auf einen Ehepartner, auf eine gute Arbeitsstelle, auf viele Kinder und Enkelkinder oder vielleicht einfach auch nur auf einen schönen Familienurlaub. Und dann kam alles anders. Hoffnung kann uns motivieren, durchzuhalten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nichts Schlimmeres und Demotivierenderes als eine enttäuschte Hoffnung. Da waren diese beiden Schwestern, Martha und Maria. Ihr Bruder Lazarus war krank, sehr krank. Und deswegen hatten sie einen Boten zu Jesus geschickt und ihm von der Krankheit des Lazarus erzählt. Dahinter stand ihre Hoffnung, Jesus könnte ihren Bruder gesund machen. Und sie waren überzeugt, das kann er. Und er kommt bestimmt, der hat ihn doch lieb, ist doch ein Freund. Aber dann war Jesus nicht rechtzeitig gekommen. Ihr Bruder war gestorben. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben, sagen die beiden es zu Jesus. Nacheinander, interessant. Man spürt diese Enttäuschung. Hoffnung, die zerbrochen ist. Oder nehmen wir die beiden Jünger, die nach dem Tod von Jesus auf dem Weg nach Emmaus unterwegs sind. Ganz traurig und verloren, voller Hoffnungslosigkeit. Und dann kommt dieser Fremde zu ihnen. Und sie erzählen ihm von ihren enttäuschten Hoffnungen. Ja, Jesus war gestorben. Jesus war kläglich gescheitert. Sie sagen, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Hat nicht geklappt. Er war tot. In beiden Fällen, ja, Lazarus, auch Jesus. Der Tod ist ja so die letzte Grenze. Wenn man mal tot ist, ist es vorbei. Lazarus war 4 Tage im Grab. Jesus war am 3. Tag schon tot. Sagen sie, es ist schon 3 Tage her. Der Tod, das ist so die letzte Grenze und da zerbricht alle unsere Hoffnung. Die Tür ist endgültig zu. Wir sehen in beiden Geschichten die zerstörerische Macht enttäuschter Hoffnungen. Da sind Menschen am Ende kaputt und verzweifelt. Aber wir wissen ja auch, wie es weitergeht, nicht? Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Und den Emmaus-Jüngern hat er die Augen geöffnet, dass er es ist, der auferstandene Herr. Der Tod kann ihn nicht festhalten. Dieser Tod, der Tod, der diese letzte Grenze für uns ist, wo für uns alle Hoffnung aufhört, der ist nicht das Letzte. Sondern Jesus hat diese Tür aufgemacht durch seine Auferstehung. Ich glaube, diese beiden Geschichten sind ganz entscheidend, um zu begreifen, was biblische Hoffnung ist. Biblische Hoffnung ist lebendig. Es ist eine Hoffnung, die nicht einmal begrenzt ist durch den Tod, weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat durch seine Auferstehung. Was meine ich damit? Im Hebräerbrief gibt es ja diese bekannte Definition davon, was Glaube ist. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vielleicht kann man das am besten an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Ich vermute mal, die meisten von euch haben sich irgendwas zu Weihnachten gewünscht. Und jetzt hofft man, dass man es auch bekommt. Die Qualität dieser Hoffnung hängt wesentlich davon ab, von wem man sich das Ganze gewünscht hat. Ja. Und zwar in zwei Richtungen. Ja. Einmal in die Richtung, ob es auch wirklich das ist, was man sich gewünscht hat, ob der andere wirklich weiß, was ich gemeint habe. Und in die andere Richtung, ob es auch wirklich kommt. Ich meine, je zuverlässiger dieser Mensch ist, je enger die Beziehung zwischen ihm und mir, umso sicherer meine Hoffnung. Vielleicht habt ihr sogar schon gesehen, wie dieser Mensch, von dem ihr euch dieses Geschenk gewünscht habt, von der Post so ein Paket in der richtigen Größe bekommen hat und dieses Paket ist plötzlich weg und ihr könnt es nicht mehr finden. Man hat also jetzt eine Motivation, um durchzuhalten bis Heiligabend. Ihr hofft, dass ihr dann euer Geschenk auspacken könnt und euch freuen könnt. Ich weiß, das ist ein kleines, ein schlechtes Beispiel, aber es macht eigentlich deutlich, was mit Hoffnung gemeint ist und welche Macht Hoffnung hat. Sie kann uns helfen, durchzuhalten. Und die entscheidende Frage dabei ist, worauf wir hoffen und wie sicher diese Hoffnung ist. Dann kann man auch durchhalten, selbst wenn es schwierig wird. Durchhalten. Haben wir wirklich die Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird? Warten wir tatsächlich darauf? Prägt das in irgendeiner Weise unseren Alltag? Ich bin davon überzeugt, je größer und je wichtiger die Erwartung der Wiederkunft von Jesus für uns ist, umso mehr wird sie auch unseren Alltag bestimmen und prägen. Nur, ist das überhaupt ein Thema? Wird unser Leben davon bestimmt, dass Jesus wiederkommen wird? Das zweite, wissen, worauf man wartet. Kommen wir nochmal auf unser Weihnachtsgeschenk zurück. Natürlich wissen wir alle, dass wir an Heiligabend etwas geschenkt bekommen. Ich vermute mal, keiner wird ganz leer ausgehen. Aber wie stark dieses Wissen unser Warten prägt und bestimmt, hängt davon ab, wie groß und wichtig dieses Geschenk, auf das wir warten, für uns ist. Ich will es an einem anderen Beispiel aus meinem eigenen Leben deutlich machen. Es war in meinem letzten Studienjahr, schon lange her. Ich war damals verlobt mit Bettina. Drei Dinge standen für dieses Jahr auf meiner Erwartungsliste. Das eine war die Abschlussprüfungen für mein Studium. Das zweite war die neue Stelle als Pastor in einer Gemeinde, die ich dann antreten würde. Und das dritte war die Hochzeit. Ich habe auf alle drei Dinge irgendwie gewartet, ne? Aber das Warten war sehr unterschiedlich. Die Prüfungen, das war eher so ein ängstliches Warten. Gut, das hat meinen Alltag auch bestimmt. Ich habe gearbeitet und gelernt. Ich habe sogar im Hochzeitsurlaub, weil das mittendrin war, noch einen dicken Wälzer, ein altes Neues Testament durchgearbeitet. Es hat mich bestimmt, aber das war nicht so positiv, dieses Warten. Das Warten auf die neue Stelle war da schon was anderes. Das war so eine Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit. Ich war damals immerhin erst 24 Jahre alt. Sollte jetzt Pastor einer Gemeinde werden. Auch das Warten hat meinen Alltag bestimmt. Ich habe viel darüber nachgedacht. So gut es ging, mich vorbereitet. Und dann war das Dritte da. Das Warten auf die Hochzeit. Ganz ehrlich, das war was ganz anderes. Ich habe damals von einem Freund diese kleine Maschine geschenkt bekommen. Das ist eigentlich ein Zähler. Keine Ahnung, wofür der ursprünglich mal gedacht war. Ist immer noch in meinem Nachtschränkchen liegt das Ding. Weiß auch nicht, kann mich nicht trennen von dem Ding. Mein Freund, der es damals benutzt hat, hat ihn für seine in der Vorfreude und der Zeit vor seiner Hochzeit benutzt, um jeden Tag einen Tag runterzuzählen. Eigentlich soll der Zähler hochzählen. Man muss ihn echt überlisten, damit er runterzählt. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe ein Jahr vorher angefangen. Und jeden Morgen war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich dieses kleine Gerät nahm und einen Tag weniger eingestellt habe. Es gab wirklich nicht einen einzigen Tag, an dem ich das vergessen hätte. Es hat mein ganzes Denken bestimmt. Die entscheidende Frage ist also, worauf wir warten. Und je größer und wichtiger das für uns ist, umso mehr bestimmt ist unseren Alltag. Paulus schreibt in Titus 2, Versen 11 bis 13. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Man hat den Eindruck, Paulus häuft ein Wort auf das andere, um das zu beschreiben, worauf wir da warten. Und es ist ein Warten, das tiefreichende Konsequenzen hat. Es führt dazu, sagt er, besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Entscheidend dabei ist, auf wen wir warten. Paulus schreibt, wir warten auf die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Wie kann dieses Warten uns so stark prägen, wie Paulus das hier schreibt? Kommen wir noch mal zu meinem Warten damals zurück. Ja, ich habe schon viel länger darauf gewartet, einmal heiraten zu können. Das fing schon irgendwann in der Pubertät an. Da wusste ich noch nicht wen. Das hat mich beschäftigt, klar. Immer mal wieder. Aber es hat meinen Alltag nicht bestimmt. Hin und wieder mal, ja, klar. Aber nicht dauerhaft, nicht konsequent. Als ich dann Bettina fand, wurde das so nach und nach konkreter. Und je mehr ich sie kennenlernte, umso konkreter wurde es. Und umso mehr bestimmte es jeden Augenblick meines Lebens. Wie ist das bei uns und Jesus? Natürlich wissen wir, dass er einmal wiederkommen wird. Ja, klar, wir denken auch manchmal daran, vor allen Dingen, wenn so Predigten kommen wie heute. Da wird man ja daran erinnert. Aber bestimmt es wirklich unseren Alltag? Was können wir tun, damit es vielleicht mehr geschieht? Ich glaube, die Antwort ist eigentlich ganz klar. Indem wir Jesus immer besser kennenlernen und lieben lernen. Wenn Jesus derjenige ist, mit dem ich hier schon ganz konkret jeden Tag lebe, dann wird die Erwartung seiner Wiederkunft meinen Alltag prägen. Je mehr wir begreifen, wer Jesus ist, und was er für uns getan hat, umso mehr werden wir es kaum noch erwarten können, ihm einmal gegenüberstehen zu können. Paulus schreibt, dass Jesus sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Ist uns das eigentlich bewusst? Haben wir uns vielleicht schon daran gewöhnt? Oder es vielleicht noch gar nicht wirklich begriffen? Das ist das Erste, was wichtig ist. Wir müssen wissen, auf wen wir warten. Und das Zweite ist, dass wir wissen müssen, was uns dann erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Paulus schreibt es in Römer 8, 23 so. Er sagt nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, also sie, das ist die ganze Natur, die ganze Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt, ist die Erlösung unseres Leibes. Übrigens nicht die Erlösung von unserem Leib, sondern dann wird unser Leib erlöst. Dann werden die Toten auferstehen und wieder vereint mit ihrem Leib zusammenkommen. Und dieser Leib wird erlöst. Alle Unvollkommenheit, alle Krankheit, alle Anfälligkeit dieser Schöpfung ist beendet. Gottes großes Ziel, das ist der neue Himmel, die neue Erde. Und dort auf dieser neuen Erde werden wir dann mit unserem neuen erneuerten Körper leben, mit ihm zusammen. In seinem großen Kapitel von der Auferstehung in 1. Korinther 15 schreibt Paulus ausführlich von dieser Hoffnung. Und er beendet dieses Kapitel mit den Worten, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn, den König. Wir warten auf den, der Himmel und Erde neu machen wird und der den Tod endgültig und ein für alle Mal besiegen wird. Dieses Warten, diese Hoffnung kann uns fest und unerschütterlich machen, sagt Paulus. Denn wir wissen ja, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und damit bin ich bei dem dritten Gedanken, richtig leben. Vielleicht kennen einige von euch diesen Slogan, wahre Liebe wartet. Das ist so ein Slogan, der aus Amerika kam, wo es darum geht, dass wahre Liebe darauf wartet, bis man verheiratet ist, bevor man miteinander Sex hat. Ich würde diesen Slogan gerne heute Morgen umformulieren und sagen, wahre Erwartung liebt. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir nur dann richtig auf Jesus warten, dass wir nur dann im guten Sinne durchhalten können, wie das heute unser Thema ist, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben, wenn er in unserem Leben den ersten Platz einnimmt. Was heißt das praktisch? Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1 davon, dass alle Gläubigen in der ganzen Umgebung wissen, wie die Menschen in Thessalonich ihn damals aufgenommen haben, wie sie durch ihn dann das Evangelium angenommen haben und was das bei ihnen bewirkt hat. Denn sie selbst, also diese Menschen in der Umgebung, berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Bekehrt von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Das ist es, was also das Warten auf die Wiederkunft Jesu ausmacht. Es heißt, es sind zwei Schritte nötig. Loslassen und dienen. Nur was ist damit gemeint? Ich meine, damals, als Paulus das schrieb, da war das mit den Abgöttern, von denen er hier schreibt, ja völlig klar, das war klar definiert. Das waren die römischen Götter und Göttinnen, aber auch die alten heidnischen Naturmächte und Geister, denen man gedient hatte. Es war ganz klar, man musste sich lösen von denen, wenn man Jesus nachfolgen wollte. Wenn man dem lebendigen und wahren Gott dienen wollte. Und heute, ich glaube, dass die Formen sich geändert haben, aber nicht die Inhalte. Unsere modernen Götter sind Wohlstand, Gesundheit, Reichtum, Ansehen, Macht, um nur einige zu nennen. Und dann gibt es noch die vielen Arten von Aberglauben. Metallarmbänder, die Gesundheit versprechen, Angst vor Freitag, dem 13., der Glaube an die Wirksamkeit von Sternenformationen und ihre Auswirkungen auf uns Menschen, also Horoskope, und so weiter und so weiter und so weiter. Unsere Welt ist voll davon. Allen diesen Formen Götzendienst, genau wie damals auch, allen Formen von Götzendienst ist immer eins gemeinsam. Es geht um mich. Es geht um mich. Ich stehe im Mittelpunkt. Man dient den Göttern, damit sie einen beschützen, damit sie die Fruchtbarkeit der Ernte schenken, damit sie ein langes Leben gewähren und so weiter. Genau wie heute, wenn wir Wohlstand, Gesundheit, Reichtum, Ansehen, Macht oder die modernen Glücksbringer und Mittelchen des Aberglaubens sehen. Sie haben die Rolle dieser Götter eingenommen und es geht um dasselbe, um mich. Das war schon damals bei Eva und der Schlange die entscheidende Frage. Wem dienst du? Gott oder dir selbst? Ihr werdet sein wie Gott. Emanzipiert euch doch. Dient euch selber, nicht Gott. Übrigens gibt es von dieser Art Götzendienst auch eine sehr christliche Fassung. Wenn mein Leben als Christ nur dazu dient, in den Himmel zu kommen. Wenn Gott nur dazu da ist, dass ich mich gut fühle, gesund und glücklich bin, dann ist das letztlich egoistischer Götzendienst, auch wenn ich dabei christliche Lieder singe. Dann kann sogar ein christlicher Gottesdienst oder ein Anbetungsabend zum Götzendienst für mich werden. Für mich, nicht an sich. Die entscheidende Frage ist nämlich nicht, was ich tue, sondern warum ich es tue. Ist es die Liebe zu Jesus, die mich singen und anbeten lässt? Oder tue ich das, weil ich mich dabei gut fühle? Weil ich mich selbst liebe? Im Alten Testament hatte Gott ja bestimmte Gottesdienstformen vorgeschrieben. Dazu gehörten auch Opfer, die man Gott brachte. Genauso wie Lieder und Feste, die man zu seiner Ehre feierte. Aber durch den Propheten Amos sagt Gott einmal seinem Volk, ich bin euren Feiertagen Kram. Und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geblärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Was war das Problem? Waren die Opfertiere unwürdig? Hatte man eine falsche Form gewählt? Waren die Lieder nicht gut genug? Die Instrumente falsch, die Feste nicht richtig ausgesucht, alles nicht. Es war alles genauso, wie es sein sollte. Alles stimmte, alles passte. Nur eins fehlte, es war das Herz der Menschen. Es war nicht auf Gott ausgerichtet. Sie taten das alles nicht, weil sie ihn liebten, sondern aus Pflichterfüllung. Weil es immer so war. Weil man sich gut dabei fühlt und weil man sich vielleicht versprach, wenn wir das alles richtig machen, dann wird Gott uns schon segnen. Sie versprachen sich, dass Gott dann auf ihrer Seite ist. Und um wen geht es dann letztlich? Letztlich nicht um Gott, sondern um uns selbst. Das sind harte Worte. Man kann fragen, gehören sie in einen Adventsgottesdienst? Passen sie zu der weihnachtlichen Stimmung, der Vorfreude? Ich glaube unbedingt. Denn Advent heißt ja warten auf Jesus, nicht warten. Warten auf Jesus. Nicht nur auf das erste Kommen von Jesus schauen, damals in Bethlehem, sondern noch viel mehr warten auf die Wiederkunft. Und wer kommt wieder? Es ist der König. Wir haben eben gesungen, der König. Nicht irgendjemand. Wie können wir richtig warten? Wenn wir uns wirklich auf ihn ausrichten. Wenn er wirklich unsere erste Liebe ist und immer mehr wird, wenn es um ihn geht und nicht um mich, wahre Nachfolge wartet. Und diese Erwartung prägt und bestimmt den Alltag. Wenn ich so auf Jesus warte, dann verändert es meine Perspektive. Dann werde ich mich für diese Welt einsetzen, aber nicht, weil ich meine, sie durch mein Tun retten zu müssen, sondern weil es Gottes Welt ist, weil mein Vater sie geschaffen hat und weil ich ihn liebe und ehre. Dann werde ich mich für seine Gemeinde einsetzen, aber nicht, damit die Gemeinde attraktiv wird für andere und ich mich in ihr wohlfühle, sondern weil es seine Gemeinde ist, die Gemeinde des lebendigen Gottes, den ich liebe und ehre. Dann werde ich Gott Lieder singen und ihn anbeten, aber nicht, weil mir das so gut tut und ich dabei Gefühle der Nähe und Geborgenheit entwickeln kann, sondern weil Gott es wert ist, weil er so viel für mich getan hat, weil ich ihn liebe und ehre. Dann wird mein Leben davon geprägt sein, dass ich durchhalte. Aber nicht mit hängender Zunge oder zusammengebissenen Zähnen, sondern mit der Vorfreude darauf, einmal mit Gott und Jesus für alle Ewigkeit zusammen sein zu dürfen. Weil ich sie heute schon liebe und ehre und mich nach ihnen sehne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, mir, uns allen ein gesegnetes Warten. Ein Warten, das von der lebendigen Hoffnung geprägt ist. Ein erfülltes Durchhalten, weil wir wissen, auf wen wir warten. Und einen auf Gott und seine Liebe ausgerichteten, von ihm her geprägten Advent. Amen.